SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Professor Bernhard Hommel.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie es geschafft haben, muss man sagen, denn es war nicht ganz einfach, Ihr Weg hierher, Herr Hommel. Okay. Sie waren nämlich ziemlich beschäftigt, weil Sie nur auf Besuch hier in Deutschland sind.
Genau. Ja. Wir sind ja eigentlich in China und vermissen da so viel Kultur und Events, dass wir alles hier volltanken müssen, bevor wir wieder zurückfahren.
Genau, und jetzt sind Sie sozusagen über Nacht hier aus dem Ruhrgebiet angereist, genau, um heute hier sein zu können. Vielen Dank schon mal dafür. Sie sind Psychologe, ja, Wissenschaftler, Autor, gerade hier unterwegs in Ihrer Heimat, muss man ja sagen. Mhm. Aber Sie waren ohnehin lange im Ausland. Und ich hätte Sie eigentlich auf Chinesisch begrüßen können, weil Sie dort in China an der Shandong University tätig sind. Was machen Sie da genau? Wie kommt das?
Ja, der chinesische Staat möchte natürlich Nummer eins sein, und zwar überall. So hat man den Eindruck, auf jeden Fall in der Wissenschaft. Und da sind sie schon auf einem sehr, sehr guten Weg, muss man sagen. Aber nun, dass die Anzahl der Publikationen an sich bei einem Land, was so viele Menschen zählt, ist natürlich noch nicht sehr beeindruckend. Und sie verstehen, dass sie zum nächsten Level fremde Hilfe brauchen. Und da haben sie sozusagen Coaches eingekauft, wie mich und meine Frau, die idealerweise sie auf dieses nächste Level hieven. Also vor mir in unserer Stadt war Felix Magath und Timo Boll. Auch im Sport wird versucht, da Vorbilder einzukaufen.
Ich wollte gerade fragen, haben die auch Psychologie gemacht, oder?
Nee, der eine war natürlich beim Fußballclub, wo wir Ehrenmitglied sind. Mhm. So viel Event ist dann schon. Und naja, Felix Magath hat da die Fußballmannschaft, die sehr, sehr gut ist, trainiert, ohne viel Erfolg allerdings. Und Timo Boll hat bei der Ping-Pong-Abteilung des Vereins ausgeholfen.
Mhm. Finden Sie da sehr gute Bedingungen vor in China, also zum Arbeiten?
Ja, kommt drauf an, auf welche Ebene man schaut, aber rein materiell sozusagen pumpt der Staat da enorme Mengen rein. Also die Provinz, wo wir sind, Shandong, das ist die zweitgrößte meines Erachtens, sind immerhin so schlappe 110 Millionen Menschen. Mhm. Also unsere Stadt hat allein 11 Millionen, die Hauptstadt. Und die sind halt wissenschaftlich nicht ganz vorne dabei. Also und das wollen sie ändern.
Da können sie aber schon bevölkerungstechnisch sehr, sehr viel machen.
Ja.
Hatten Sie eigentlich selber schon mal irgendwie mit psychischen Problemen zu tun? Ich frage das jetzt nicht, weil ich Sie, wir kommen gleich zu dem Thema, weil das ja heute auch unser Thema ist. Sie haben ja drüber sich jetzt beschäftigt, auch seit ein paar Jahren. Obwohl Sie eigentlich in Ihrer Forschung, ich habe es ja gesagt, Sie haben Ihr Leben der Forschung gewidmet, waren an unterschiedlichsten Unis in den Niederlanden lange geforscht, auch hier in Deutschland. Und haben sich eigentlich immer mit sehr, sehr komplexen Themen beschäftigt, die wir jetzt hier heute gar nicht, glaube ich, ansprechen können, weil es viel zu komplex ist. Gab es so ein Erweckungserlebnis, warum Sie sich jetzt mit gesellschaftlichen Phänomenen und psychischen Störungen beschäftigen?
Also selbst haben wir, sagen wir mal, so eine stark depressive Neigung in der Familie, das väterlicherseits, also das schon, aber jetzt nicht, das ist noch nicht diagnostisch ausgereift gewesen sozusagen, also so weit ist nicht gekommen, aber ich kann mich da schon reinfühlen, aber das ist nicht mein Motiv gewesen. Das Motiv, darüber zu schreiben, war eigentlich, wir haben halt 20 Jahre in Holland, in Leiden, an der Uni gearbeitet und sind dann nach Deutschland, und das war ein Kulturschock sozusagen nach 20 Jahren. Also die Themen, der Holländer ist an sich sehr nüchtern, politisch, sehr rational, sehr sachlich. Und die Diskussionen hier, die gesellschaftlichen Diskussionen in Deutschland waren ja aber witzig. Und dann musste ich erstmal natürlich, der Psychologe ist ja immer im Dienst, verstehen, was ist da los, wo kommt das her, wo will das hin. Und naja. Als Ergebnis habe ich dann halt darüber ein Buch geschrieben, und da das kein Fachbuch sein kann, sondern das muss etwas sein, was viele Leute verstehen sollen, können sollen, habe ich das halt anders geschrieben.
Der aktuelle Psych-Report 2024 der DAK Krankenkasse, der zeigt einen erneuten Höchststand bei psychisch bedingten Fehltagen im Job zum Beispiel. Da gab es einen Anstieg um unglaubliche 50% in den vergangenen 10 Jahren. Auch Sie haben sich damit beschäftigt. Wie ist denn Ihre Diagnose? Wie steht es um unsere psychische Gesundheit?
Also zunächst mal ist wichtig, natürlich hat Corona nicht geholfen, das ist klar, aber das ist ein Trend, der ist viel länger. Also der hat schon vor 20 Jahren begonnen, den findet man auch in vielen anderen Ländern, in den USA, die sind uns ja immer ein Stückchen voraus, auch in dieser Hinsicht. Auch in China übrigens gibt es unglaublich viel Selbstverletzung. Also der Charakter, wie sich das äußert, der ändert sich mit der Kultur, aber die Äußerung, also das, was sich äußert, ändert sich nicht. Mhm. Also ich habe halt versucht, also zunächst ist mir aufgefallen, dass alle psychischen, sind nicht alles Erkrankungen im medizinischen Sinne, aber also manchmal auch nur Trends, die sich bei uns allen wiederfinden, tendenziell. Wenn man das also mal ein bisschen aufspannt und nicht so medizinisch als Diagnose verwendet, sondern als Trend, dann sind Trauer, Depression oder depressive Neigung von mir aus, Narzissmus, Empörung und so weiter findet man eigentlich überall. Wenn man sich jetzt alle diese Störungen, würde ich es mal neutraler ausdrücken, oder Probleme anschaut, spielen Neurosen überall dabei eine starke Rolle. Das ist nicht alles, aber es ist eine starke Rolle. Dann ist die nächste Frage, was ist denn eine Neurose?
Ja, genau, da kommen wir gleich noch zu. Ich wollte mal ganz kurz noch bei, Sie haben nämlich vorhin erzählt, Sie kamen aus den Niederlanden zurück und da haben Sie die Diskussion als sehr sachlich wahrgenommen und nüchtern. Ja. Dann kamen Sie hierher, man muss sagen, während der Pandemiezeit, während der Pandemie-Maßnahmen. Und da wurde plötzlich in Deutschland ganz anders diskutiert. Ja. Haben Sie da eine Veränderung festgestellt? Weil Sie sind ja eigentlich in Deutschland gewesen, bis auf die Jahre der Niederlande. Haben Sie da eine Veränderung feststellen können? Und wie war die? Wie hat sich die gezeigt? Die Diskussionskultur hat sich ja offensichtlich verändert.
Also haben wir natürlich die Tagesschau und so weiter verfolgt, die öffentlich-rechtlichen. Aber jetzt nicht so intensiv. Während wenn man halt hierher kommt, dann liest man die Tageszeitung, man kriegt sehr viel mehr so feinkörnige Informationen. Und die sind in der Tat dramatisch verändert. Also speziell, auch wenn wir es heute noch meine Frau ist Italienerin, wir vergleichen es mit der italienischen Presse, ist unglaublich emotionalisiert. Also wenn man mal Ukraine-Krieg nimmt, Krieg ist schlimm, ich bin aufgewachsen mit dem Vietnamkrieg, täglich natürlich Massaker berichtet und so weiter, so wird man groß. Krieg ist schlimm, aber die Art und Weise, also es jeden Tag gibt es bei der ARD-App mindestens 3 Einträge, auch über die nichtigsten Entwicklungen. Und jedes Mal war in der Tagesschau zur Hochzeit die weinende ukrainische Frau, die ihr Kind verloren hat. Und natürlich wissen wir, dass Krieg schlimm ist und dass das mit Tod zusammenhängt. Aber alle anderen Kriege interessieren uns ja überhaupt nicht. Also wenn man guckt, was alles in Afrika los ist, da gibt es praktisch nichts in der Berichterstattung, wo wir zum Teil Waffen hinliefern von Angreifern, das interessiert uns nicht. Syrien nur am Rande und nur solange tatsächlich da ein Eingriff notwendig ist.
Also Sie sagen, eine gewisse Einseitigkeit ist da, aber ich höre raus, eine Emotionalisierung in der Berichterstattung.
Ja.
Ja. Haben Sie da mal ein konkretes Beispiel?
Unabhängig von episodischer Evidenz von mir persönlich, also wie gesagt, die Berichterstattung über Ukraine, vergleicht man mal von Italien öffentlich-rechtliche versus Deutschland öffentlich-rechtliche, ist genau das. Alles wird persönlich genommen, alles wird auf das Leid reduziert und so weiter. Es werden immer wieder Leute, die dann berichten ganz genau, wie die Bombe eingeschlagen hat. In Italien sind dann halt militärische Fachleute, die erklären, was genau der Sinn dieser Attacke war, was das für Konsequenzen hat, wie man darauf reagieren könnte. Also die Art und Weise, auf die Aspekte, auf die man sich richtet, sind völlig andere. Aber es gibt auch objektivere Informationen. Also in England ist eine Studie über mehrere Jahre, 15 Jahre glaub ich war es, dazwischen wurde geguckt, was hat sich verändert in den Leitmedien, und zwar einmal die seriöse Presse sozusagen, London Times und 4 andere, und einmal die Yellow Press. Und die Yellow Press hat sich über diese Zeit fast nicht verändert, ist etwas sachlicher geworden, während die seriösen Leitmedien haben enorm zugelegt. Also es werden Leute nicht mehr verfolgt, sie werden gejagt, Leute werden nicht getötet, sondern sie werden brutal ermordet. Und so ist auch, wir finden das überall wieder, zum Teil sogar in der Sportberichterstattung. Alles ist ein Skandal, alles ist unfassbar, also unfassbar ist, glaube ich, das Wort des Jahres oder Jahrzehnts. Man kann nichts mehr normal diskutieren auf einem normalen sachlichen Level. Überall sind Superlative angesagt und vor allen Dingen, wenn es um Emotionen geht.
Wir haben gerade gesprochen darüber, wie sich die Berichterstattung in den Medien und damit ja auch irgendwie die Stimmung in der Gesellschaft verändert. Es wird alles emotionaler berichtet, zugespitzter, irgendwie anders, weniger sachlich. In diesem Zusammenhang haben Sie, Herr Hommel, den Begriff man kann über nichts mehr normal diskutieren verwendet. Mhm. Was bedeutet denn jetzt aus der Sicht eines Psychologen normal diskutieren? Wie läuft denn das ab?
Na gut, das ist natürlich keine wissenschaftliche Bezeichnung in diesem Fall. Also ich würde wissenschaftlich eigentlich eher dazu neigen, überhaupt gar keine Normalität anzunehmen, sondern sozusagen nur empirisch zu ermitteln. Also normal ist, was die Leute im Moment machen. Mhm. Dennoch habe ich natürlich eine persönliche Geschichte und gemessen an dieser ist es schon sehr merkwürdig. Also zum Beispiel habe ich das Buch, habe ich einen Verleger suchen müssen natürlich und dann bei Westend Leute gefunden, die explizit den Horizont für Diskussionen wieder öffnen möchten. Das zeigt ja schon an, dass es da ein Problem gibt, nämlich dass diese Horizonte relativ geschlossen sind.
Mhm. Und so damit machen Sie jetzt nochmal ein neues Thema auf, nämlich dass man nicht mehr über alles diskutieren kann, frei.
Naja, das würde ich nicht so sagen. Die Frage ist, welche Konsequenzen ist man in der Lage zu mitzunehmen? Mhm. Also natürlich, wenn es mir nichts ausmacht, meinen Job zu verlieren, dann kann man alles über alles reden. Weil der nächste Shitstorm kann genau den Beruf mir rauben. Ich habe das selber erlebt im Kleinen. Also ich habe mich geäußert über einen Artikel, der sich mit Rassismus beschäftigt hat in USA. Und der Artikel ist okay, aber der Editor ist letztlich dann gefeuert worden aufgrund dieses Artikels.
Also ich habe die Geschichte auch gelesen, die ist jetzt ein bisschen weiter gefasst. Ist auch ein bisschen komplexer, als Sie es jetzt dargestellt haben. Wollen wir vielleicht jetzt nicht uns drin vertiefen, aber ich habe, glaube ich, verstanden, was Sie meinen. Aber versuchen wir doch mal, das auf die psychologische Ebene zu bringen. Ja. Also wir sind getriggert und die Gesellschaft befindet sich in einem Zustand der Empörung. Warum? Weil Empörung verkauft?
Naja.
Oder was ist da das, die sozialen Medien müssen wir da vielleicht auch nochmal ansprechen.
Also die Emotionalität ist ja deswegen wichtig, Journalisten machen das ja aus einem Grund, nämlich weil es anzieht. Warum zieht es an? Weil wir sind neurobiologisch so gestrickt, wir haben einen Mandelkern und ein zusammenhängendes System, was also emotionale Reize sehr stark im Wettbewerb bevorzugt. Das heißt, alles, was emotional ist, drängt sich in unser Bewusstsein.
Ja.
Viel stärker als irgendwas anderes. Und das ist an sich ja kein Problem, weil wir haben theoretisch super Bewältigungsstrategien. Also wir können dissoziieren, zum Beispiel können wir lernen, auf den Inhalt einer Äußerung und nicht auf ihre emotionalen Konsequenzen zu achten. Wir können sagen, was will es mir sagen, statt was tut es mit mir? Aber genau das und viele andere Möglichkeiten, auch Meditation zum Beispiel ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Dialektik ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Mhm. Aber genau das wird uns zunehmend abgeraten. Also wir sollen eben, um authentisch zu sein, eben genau darauf schauen, was es mit uns tut. Das ist immer wieder Bauchgefühl, wird immer wieder als wichtiges Kriterium, um Entscheidungen zu treffen, empfohlen. Und da ist schon auch was dran. Also manchmal ist das auch gut, wenn ich im Quiz bin und echt keine Ahnung habe, dann ist es eine gute Idee. Aber ansonsten im Leben halt nicht. Und so machen wir uns sehr viel offener gegenüber diesen emotionalen Reizen, als wir es eigentlich müssten. Mhm. Also es sind immer zwei Seiten.
Wir haben ja gerade über Kompensationsmechanismen gesprochen. Also wie schützen wir uns im Grunde davor, dass diese Dauerreizung, diese emotionale Dauerreizung in der Gesellschaft uns nicht angreift? Und Mary, die schreibt uns zum Beispiel, mein Mann und ich schauen seit 11 Jahren kein Fernsehen mehr, vor allem keine Nachrichten. Wenn die Nachrichten kommen, sind die sowieso nur negativ. Auch im Radio höre ich schon nicht mehr hin. Ich bin ein, und das ist der zentrale Satz, sehr lustiger Mensch. Dadurch muss ich mir dieses Negative nicht geben. Was sagen Sie?
Kompensationsmechanismus? Klasse Idee, da braucht es kein weiteres Coaching. Nur ist es halt nicht jedermanns Sache. Also manche Leute wollen trotzdem informiert bleiben und so weiter. Also ein One Size Doesn't Fit All in gut Deutsch. Also es ist nicht jede Strategie ist für jeden die richtige. Und das ist ja das Wesen von der Beschäftigung mit Bewältigungsstrategien. Man muss das angemessen machen für was Leute konkret können, wollen und was für Strategien sie überhaupt einsetzen möchten. Also deswegen würde ich mich, ich bin kein Ratgeber, das ist auch kein Ratgeberbuch. Ich möchte die Kriterien nennen, für die Leute sich interessieren sollten, wenn sie etwas verändern wollen und nicht ihnen konkret sagen, was sie machen sollen. Weil das muss letztlich doch jeder selber entscheiden.
Also wenn Sie sagen Ratgeberbuch, Sie haben es aufgeschrieben in einem Buch, dass Sie nämlich den Zusammenhang herstellen zwischen Informationsgesellschaft, die sie sich entwickelt hat, emotionalisiert hat und hin zur individuellen Psyche. Und darüber würde ich jetzt gerne mal kurz sprechen. Wo ist denn da jetzt der Übergang? Also welche psychische Störung entsteht denn durch so einen Dauerträgerzustand? Ist es vielleicht so, dass wir diese rasante Entwicklung im Kopf nicht verarbeitet bekommen oder sprechen wir einfach mehr drüber und hatten das früher eigentlich auch schon, es wird nur heute dokumentiert?
Nee, das mag alles so sein, aber das ist, glaube ich, nicht das Hauptproblem. Also zäumen wir das mal von hinten auf. Was ist das Wesen einer Depression oder einer depressiven Neigung? Man muss das nicht immer alles medizinisch handhaben. Da wird sehr viel ruminiert im Fachjargon. Also man kreist immer in denselben Gedanken. Und diese Gedanken sind negativ eingefärbt. Also zum Beispiel, man hat jemanden verloren, jemand ist gestorben, dann beschäftigt sich man sich natürlich dauernd damit. Das ist auch alles ganz normal, alle von uns tun das, aber je mehr man das tut und je tiefer man da drinnen bleibt in diesem Gedankenkreislauf, desto schlimmer wird es. Es zieht einen sozusagen runter.
Und jede negative Nachricht zum Beispiel füttert diesen Kreislauf.
Es kann zumindest so sein, nicht vielleicht jede, manche öffnet auch neue Komplexe sozusagen, aber das Risiko ist sehr groß. Das bedeutet, wenn alle drei Sachen zusammenkommen, wenn es also viel negative Stimulation gibt, wenn es schlechte Bewältigungsstrategien gibt und wenn man viele negativ gefärbte Komplexe, so hat C.G. Jung das mal genannt, im Kopf hat, dann bleibt man in seiner Negativität stecken. Und das überträgt sich auf den ganzen Körper. Und das Problem ist, dass das zurückwirkt. Das heißt, wenn ich einmal negativ mental unterwegs bin, dann selegiere ich wähle vor allen Dingen negative Informationen und so bleibe ich natürlich sozusagen unten. Und das ist die Dynamik des Problems.
Können Sie ganz kurz den Begriff, den Sie gerade verwendet haben, komplex nochmal ein bisschen genauer erörtern? Also was ist jetzt ein Komplex? Weil wenn ich jemanden mir vorstelle, der Komplexe hat, dann ist das habe ich da ein anderes Bild jetzt.
Ja, also formal gesehen ist es einfach nur die Idee, dass Gedächtnis bei uns nicht so wie eine Festplatte funktioniert. Da kann ich völlig unabhängig von Inhalte lagern, sondern bei uns hängen die alle zusammen. Also wenn ich mal frei assoziiere, dann wird und ich fange an mit einem Gedanken von einem Mallorca-Aufenthalt letztes Jahr, dann wird der zweite Gedanke wahrscheinlich auch aus diesem Kontext kommen. Also unsere Gedächtnisinhalte hängen zusammen. Sie haben kleine Netzwerke und die triggern sich natürlich auch gegenseitig. Und so kann ich Themenkomplexe, Narrative wäre ein modernes Wort dafür. Ja. Ne? Wir haben sowas und Probleme wie Ukraine oder Antisemitismus und so. Das sind alles so Themenkomplexe. Da kann man schon mal stecken bleiben, weil die sehr, sehr negativ eingefärbt sind.
Wir reden über den Dauerempörungszustand der Gesellschaft und wie der auch zu wirklich messbaren psychischen Auffälligkeiten bei Einzelnen führen kann. Ich rede jetzt mal bewusst nicht von Störung, sondern von Auffälligkeit oder Symptomen. Genau. Wie wirken sich die denn dann gesellschaftlich wiederum auf der anderen Seite aus?
Naja, das hängt eben davon ab, welche Richtung man sozusagen einschlägt. Also speziell man redet davon Externalisierung und Internalisierung. Also manche tragen sozusagen ihr Leid nach innen. Mhm. Das wäre dann eine depressive Neigung, ja. Depression, wie auch immer, wie tief das ist. Die anderen externalisieren, also die werden dann wütend, aggressiv und so weiter. Also auch da muss man unterscheiden. Medizinisch ist es noch ein bisschen komplizierter. Aber sagen wir mal, diejenigen, die sich unterschätzt fühlen, das sind diejenigen, die man dann im Internetforum trifft, die einen zur Sau machen. Mhm. Weil sie eben der ganzen Welt zeigen wollen, dass sie eigentlich doch viel toller sind, als sie eingeschätzt werden von anderen.
Oder dass sie es verstanden haben und die anderen nicht.
Ja, natürlich, das gehört ja zu, das Geheimwissen ist ja auch Teil der wichtigen Verschwörungstheorien, dass man der Einzige ist, der genau dieses Wissen hat oder der die Börse versteht oder der was auch immer. Mhm. Das macht einen ja einzigartig. Und da man da ja nie beweisen muss, dass da was dahinter steckt, bleiben das halt Maulhelden, aber sie sind relativ erfolgreich im eben Unterdrücken anderer Meinung im Internetforum.
Mhm. Was steckt denn dahinter, also hinter dieser Externalisierung? Kann man das auch bemessen? Weil gefühlt, muss man sagen, ist der Anteil wütender in der Bevölkerung doch deutlich angestiegen.
Ja, ist angestiegen, ist aber schon ganz lange so. Auch das ist, also das sieht man auch da in den USA schon seit eigentlich 40 Jahren zunehmend. Also Narzissmus wäre da das klassische Label, speziell der verletzliche Narzissmus. Also die anderen sind die große Fresse, dicke Hose. Mhm. Die leiden selber nicht so stark. Wir vielleicht.
Das sind die Großartigen.
Genau, die würde ich jetzt nicht, die haben keine Störung, die haben kein Problem, auch wenn man die nicht sympathisch findet.
Sind die toxisch?
Das ist auch nur ein Label. Mhm. Was heißt das? Wenn man es halt nicht leiden kann, kann man es nicht leiden. Mhm. Aber die sind gesellschaftlich nicht wirklich problematisch, von diesen ästhetischen Fragen mal abgesehen. Die problematischen sind die Verletzlichen, die sich zu kurz gekommen sehen und das wettmachen wollen. Und wie macht man das wett? Wenn man selber einen Status hat, den man für zu niedrig findet, dann kann man den ja nicht beliebig erhöhen. Das heißt, ich kann andere runterziehen, um mich relativ zu verbessern, sozusagen im wahrgenommenen Status. Und wenn ich andere richtig zur Sau mache, dann erreiche ich das natürlich jedenfalls aus meiner Sicht am schnellsten.
Macht man das eigentlich bewusst oder ist das ein unbewusster Prozess?
Naja, Handlungssteuerung basiert fast nie auf Bewusstsein. Also Bewusstsein ist sozusagen die Post-hoc, die Narrative, die ich entwickeln kann, wenn ich einmal gehandelt habe, so wie ich gehandelt habe. Aber es ist selten so, dass wir uns hinsetzen, wie in der Schule, links schreiben wir, was sind die Vorzüge, was sind die Nachteile und dann nach einer halben Stunde treffen wir eine abgewogene Entscheidung. Das machen wir ganz selten so, vielleicht beim Autokauf. Aber ansonsten sind wir eigentlich dauernd aus dem Bauch heraus unterwegs und danach haben wir eine tolle Geschichte, wenn wir kreativ sind, warum wir das dann gemacht haben. Aber das sagt eigentlich nichts.
Also richtig messbar wird es ja dann, wenn tatsächlich aus solchen Eigenschaften, wie wir sie gerade beschreiben, oder Symptomen, wie wir sie beschreiben, dann eine messbare Krankheit auch wird. Und die hat ja dann wiederum Folgen auch für eine Gesellschaft.
Ja, aber Krankheit ist eine medizinische Erfindung sozusagen. Also irgendwo einen Strich für... Ja. Es gibt eine breite Diskussion, gerade in der Psychiatrie, wie durchlässig das ist. Genauso wie beim Gender, also ist das etwas Kategorisches, gibt's nur das oder das? Oder also ist da irgendwo eine Schwelle oder ist das kontinuierlich? Ich würde mehr auf der kontinuierlichen Seite stehen, wenn es um psychische Probleme geht. Also ich denke, wir alle sind mehr oder weniger von allem. Und wenn man die Grenze ziehen möchte und sagt, jetzt ist aber Schluss, jetzt gehst du in die Klinik, dann kann man das so machen, muss man nicht machen. Aber ich glaube, wir alle haben mehr oder weniger bestimmte Neigungen, die wir mit Leuten, die in Kliniken eingewiesen werden, teilen.
Warum können aus gesellschaftlichen Stimmungen auch konkrete psychologische Zustände entstehen? Mit dem Zusammenhang beschäftigt sich der Psychologe Bernhard Hommel heute in SWR1 Leute zu Gast. Herr Hommel, wenn wir jetzt von Neurosen sprechen, ich finde, das ist auch so ein Begriff, den verwendet man irgendwie häufig, aber eigentlich wissen wir nicht, was es ist. Helfen Sie uns.
Ja, also wenn man es mal holzschnittartig abbildet, und ich glaube, das ist ausreichend, um den Grundtenor des Buches zu verstehen, geht es eigentlich um drei Komponenten. Jede Komponente für sich ist völlig unproblematisch, sondern nur wenn der Dreiklang sich sozusagen entwickelt, wenn die alle ungünstig zusammenwirken, dann haben wir ein Problem. Wir haben also zunächst mal einen Input, wie gesagt, wir haben ein neuronales System, was sehr empfindlich ist gegenüber emotionalen Reizen. Die werden bevorzugt wahrgenommen. Das ist an sich erstmal kein Problem. Zweitens haben wir Bewältigungsstrategien, die gut sind oder nicht so gut sind. Ich glaube, dass die gesellschaftliche Diskussion viele gute Bewältigungsstrategien unterminiert hat, systematisch, weil wir werden angehalten, davon mehr empfindlich zu werden, mehr empathisch zu werden. Das heißt, gerade die Moralisierung ist auch angesprochen worden. Mhm. Moralisieren bedeutet ja zu achten, wie kann man überhaupt über Moral moralisch gut ist oder nicht gut ist, entscheiden. Das Gefühl spielt da eine ganz, ganz zentrale Rolle. Das heißt, wir werden dauernd ermutigt, unsere Gefühle zu betonen, in den Vordergrund zu stellen und so weiter über das Sachliche. Mhm. Und das Dritte sind die Komplexer, also diese Gedankennetzwerke sozusagen, die negativ, gibt auch positiv gefärbte, Briefmarkensammler zum Beispiel haben auch ihre kleinen Netzwerke, die sie super happy machen. Mhm. Aber wenn es dann negativ ist, so, und jetzt, wenn alles drei zusammenwirkt, wir haben also Triggerreize, wir haben schlechte Bewältigungsstrategien und wir haben sehr negative Narrative im Kopf, dann haben wir ein Problem. Und das würde ich eine Neurose nennen.
Wenn Sie von den Netzwerken sprechen, dann sprechen Sie wahrscheinlich auch von diesen immer wieder zitierten Echokammern.
Ja.
Also das heißt, ich rufe irgendwo rein und kriege die sozusagen Nachricht wieder zurück. Sie hatten vorhin von übermächtiger Moralisierung gesprochen. Dieser Input, der kam von SWR1-Hörer Mitch, müssen wir vielleicht auch nochmal sagen an der Stelle. Er hat nämlich geschrieben, ist nicht der entscheidende Faktor der Emotionalisierung, die übermächtige Moralisierung jeder Diskussion. Bei so vielen Fragen ist man nicht ein Mensch mit anderer Meinung, sondern ein schlechter Mensch, schreibt er. Das erzeugt doch bei so vielen Menschen Stress.
Richtig? Das ist ein Aspekt davon. Ich glaube, es gibt noch eine ganze Reihe anderer, aber sicherlich einer. Und moralisieren hat natürlich vor allen Dingen eine politische Funktion. Wie kann ich den anderen entkräften, dadurch, dass ich zeige, dass er, ob er recht hat oder nicht, ist dann völlig irrelevant, sondern er ist moralisch auf der falschen Seite und hat deswegen schon verloren.
Natürlich praktisch. Über- und Unterlegenheit. Wie ist es eigentlich mit den Neurosen? Also ist es eine Neurose auch so ein bisschen wie mit dem Narzissmus? Also man sagt ja immer, in jedem von uns steckt ein Narzisst, mehr oder weniger ausgeprägt. Ja. Ist es mit der Neurose genauso? Haben wir alle Neurosen mehr oder weniger ausgeprägt?
Ja, also ich versuche explizit nicht Neurose als ein Krankheitsbild darzustellen und will nicht behaupten, dass alle Leute krank sind. Krank ist ein relativer Begriff, sondern ich will sagen, dass wir alle neurotische Neigungen haben. Mhm. Und die können stärker sein und weniger stark. Und ich versuche halt zu diskutieren, wann die stärker werden und wann die weniger stark sind und was wir selber daran tun können.
Haben Sie vielleicht ein kurzes praktisches Beispiel für so eine Neurose? Weil Sie gerade diese Trias aus empfindsamem emotionalen System, dann fehlen geeigneter Bewältigungsstrategien und dann diese negative Färbung aufgezeichnet haben. Konkretes Beispiel für eine Neurose.
Ich kann an allen drei Punkten ansetzen. Ich kann versuchen, so wie manche Hörer es genannt haben, einfach Nachrichten oder negative Informationen nicht mehr aufzunehmen. Nicht jeder möchte das, aber das geht. Ich könnte nicht auf den emotionalen Aspekt, also das, was es mit mir macht, achten, sondern auf den Inhalt stärker achten. Das lässt sich trainieren. Mhm. Ich kann die Bewältigungsstrategien erhöhen. Ich kann also versuchen zu dissoziieren, wie man das im Fachjargon nennt. Also wenn ich als Pflegekraft überlastet bin, einen Burnout bekomme, dann kriege ich als erstes angeraten, versuche zu dissoziieren. Das Leid des anderen zu sehen, wahrzunehmen, als Fact, sozusagen als Fakt, aber nicht zu übernehmen und wieder selbst zu erleben. Nur dann bist du stark genug, um anderen Leuten wirklich zu helfen. Und ich kann natürlich an den Narrativen ansetzen. Ich kann mir versuchen, mich mehr mit positiven Komplexen zu umgeben. Ich kann Briefmarken sammeln oder andere modernere Sachen machen, um sozusagen im Vordergrund meines Bewusstseins mehr positive Dinge zu haben.
Wir haben jetzt, Herr Hommel, über anderthalb Stunden ausführlich beschrieben, den Kreislauf aus externen Faktoren, also Überreizung, Negativität und was es mit unserer Psyche macht. Und da sind wir irgendwie ja auch wieder beim DAK-Psych-Report. Die Anzahl der Fehltage, und da wird es ja wirklich konkret, am Arbeitsplatz, die ist rasant angestiegen in den letzten 10 Jahren. Und da müssen wir jetzt natürlich Lösungsansätze besprechen. Es kommt jetzt allerdings noch eine Frage von Ellen, die würde ich gerne an dieser Stelle aufnehmen. Wir haben ja gerade den Begriff Neurose sehr ausgiebig benutzt und sie möchte gerne wissen von Ihnen, warum benutzen Sie diesen Begriff so ausführlich, der ja eigentlich gar nicht mehr benutzt wird und aus diesen Gründen in den ICDs, also den Diagnosecodes, gestrichen wurde, neurotisch als Adjektiv ja, aber die Neurose, die gibt es doch gar nicht mehr.
Genau, da würde ich zustimmen. Wir haben es jetzt sozusagen terminologisch abgekürzt. Aber mir geht es auch eigentlich um Neurotizität. Das ist nur ein noch weniger handliches Wort. Aber tatsächlich versuche ich ausführlich in dem Buch zu beschreiben, warum und dass ich das nicht als sozusagen Diagnostikum verwenden würde. Bin auch gar kein klinischer Psychologe, möchte auch gar nicht Leute so betiteln, sondern ich rede über das Neurotizität als Eigenschaft von uns allen. Da unterscheiden wir uns halt nur im Grad und nicht in dem Haben oder Nicht-Haben. Also ich möchte das nicht verstanden wissen als Kampfbegriff sozusagen, den ich jemanden an den Kopf schleudere, um ihn irgendwie zu labeln oder abzuqualifizieren oder wie auch immer, sondern etwas, was wir in uns selber auch finden können.
Okay, sei an der Stelle klargestellt. Jetzt diesen Kreislauf, den wir jetzt so lange beschrieben haben, wie kommen wir aus dem wieder raus?
Na, wenn das Problem diese 3 Komponenten hat, die ich beschrieben habe, dann können wir natürlich an allen 3 ansetzen und alle können das. Generell möchte ich warnen, also ich bin kein Ratgeber. Ich möchte nicht Leuten sagen, was sie machen sollen, sondern ich möchte die Kriterien nennen, die sie berücksichtigen sollen, wenn sie überlegen, was sie denn machen wollen. Mhm. Das erste wäre, dass wir die Einfuhr sozusagen reglementieren. Und das könnte sein, dass wir zum Beispiel, wie manche Hörer das tun, gar keine Nachrichten mehr sehen oder nur noch positive sehen. Die Zeit bietet so einen Service an, dass man nur noch positive Nachrichten bekommt, zugeschickt bekommt und so weiter.
Ist auch ein Trend inzwischen ein bisschen, muss man sagen, ne? Weil das eben bedient wird. Wir haben es jetzt auch sehr viel gelesen in den letzten 2 Stunden. Viele Menschen schreiben, ich bin raus aus den Nachrichten.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man künstliche Intelligenz einsetzen kann, um bestimmte Sendungen zu qualifizieren. Also sozusagen wie im Regal, im Supermarkt sieht man ja auch, wie viel Zucker da drin ist oder wie gesund oder ungesund bestimmte Produkte sind. Das könnte man auch hinsichtlich Emotionalität labeln und dann kann jeder selber entscheiden, ich möchte mich jetzt so richtig empören oder ich möchte das eben mal nicht, weil ich brauche eine Diät, ich habe zu viel davon gehabt. Mhm. Das zweite wäre die Strategien sozusagen, dass also wie wir mit den Dingen umgehen und da wäre habe ich eher so die Überlegung, dass wir an der eigenen Nase arbeiten sollten. Also wir selber fordern auch manchmal zu viel und etwas, was gerade in der Diskussion viel zu kurz kommt, ist der Zweifel. Also Leute finden Zweifel an sich schlecht, Haltung zeigen, da wird sofort klar gesagt, wer zweifelt, ist auf der falschen Seite.
Mhm. Also man muss immer gleich eine klare Haltung zu allem
genau,
haben.
Genau, wie komplex die Probleme auch immer sein mögen, man muss sofort wissen, wo der Hammer hängt und viele fühlen sich dafür völlig überfordert und ich finde, wir sollten gesellschaftlich viel mehr Anerkennung zollen dieser Geisteshaltung, die ich für eine sehr, sehr vernünftige halte. Gerade je komplexer das Problem, desto vernünftiger ist es, dass man zunächst mal abwartet mit dem Meinung bilden und man muss auch nicht alles gut oder schlecht finden. Ich finde nichts so sehr entspannend, wie mir kein Daumen oben, Daumen unten vorzustellen.
Aber das hat doch jeder selbst in der Hand. Also ich muss ja nicht immer natürlich zu allem irgendwas sagen. Ich muss auch nicht immer Daumen hoch, Daumen runter zeigen. Das liegt doch bei mir, die Entscheidung.
Theoretisch ja, praktisch aber nicht, weil also Anja Reschke würde einen schon leicht abschreiben, wenn man nicht sofort Haltung zeigen würde. Leute glauben, halten einen für minder bemittelt politisch sozusagen, wenn man nicht sofort mit auf die Demo kommt und so weiter. Also Leute, die abwarten.
Da muss man jetzt aber Frau Reschke vom privaten Bereich vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also ich rede jetzt mehr vom privaten Bereich. Wenn ich in die Sendung zu Frau Reschke gehe, dann ist das was anderes. Dann begebe ich mich in eine öffentliche Diskussion.
Das stimmt.
Aber wir sprechen ja gerade vom privaten Bereich.
Man hat ja aber doch auch einen einen wahrgenommenen Status. Also man möchte als jemand gelten, der akzeptiert ist. Und das tue ich nicht, wenn ich nicht den Gepflogenheiten der öffentlichen Diskussion dem Rechnung trage. Also wenn ich nicht mitmache, dann bin ich ein Outsider. Und niemand möchte freiwillig diesen Status gerne haben.
Wir nähern uns der Ansätzen zur Lösung dieses Problems, dieses Kreislaufs aus Überreizung und psychischer Symptomatik, die ja offensichtlich immer mehr unsere Gesellschaft auch beeinträchtigt. Wir haben jetzt gesprochen darüber, ein bisschen mehr Sachlichkeit in der Berichterstattung würde uns allen gut tun. Da bin ich mir ehrlich gesagt, Herr Hummel, nicht ganz sicher. Drehen wir da das Rad der Zeit zurück? Ist das überhaupt möglich?
Na, wie gesagt, wenn Menschen die Möglichkeit haben, das Produkt, was sie konsumieren, zu beurteilen hinsichtlich dieser Frage, also zum Beispiel die Überlegung, die Emotionalität zu taggen, sozusagen die durchschnittliche, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oder anderen, dann kann jeder das selber entscheiden. Und wenn er gerade gut drauf ist und gerne mal einen Dämpfer haben möchte, dann kann er natürlich bestimmte Sendungen sich anschauen. Aber wenn er das halt gerade nicht ab kann, dann kann er das selber entscheiden. Und das, finde ich, gehört zu einer mündigen Bürgerentscheidung dazu, dass man Kriterien hat, um diese Auswahl zu treffen.
Dann haben wir gesagt, den eigenen Umgang kritisch hinterfragen. Was wäre noch wichtig?
Ja, insgesamt glaube ich auch, wenn wir dabei sind mit der eigenen Nase, das Grundproblem ist unser aller Umgang mit Konflikten. Interne Konflikte, das findet niemand gut, das kennen wir seit Festinger in den 1950er Jahren und so weiter. Wir werden ganz nervös, wenn wir widerstreitende Informationen haben. Und das kann man dann natürlich dadurch abbügeln, dass ich nur noch eine bestimmte Quelle bevorzuge, die mir dann diese Konflikte erspart und so weiter und so weiter. Aber das macht es halt in der Gesellschaft sehr schwierig, wenn Leute dann verschiedene Quellen benutzen. Und das war eigentlich eine gute Idee, wo als wir alle noch zusammen am Samstag die Show geguckt haben, weil wir dann alle wussten, worüber wir hatten, ein gemeinsames Thema. Und das sind wir halt nicht mehr, das ist halt nicht mehr möglich. Und Diversität ist ein Aspekt, der da eine große Rolle spielt. Und wir alle kennen das Thema natürlich. Aber wir denken immer an Menschen. Wir denken an Kulturen. Und ja, auf einmal muss im Telefoncenter, im Callcenter, müssen alle möglichen Ethnien vergegenwärtigt sein und so weiter und so weiter. Alles prima, kann man sich alles drüber unterhalten. Ist auch interessant. Aber die Diversität von Meinungen ist etwas, da sind wir extrem scheu geworden. Also wir sind es überhaupt nicht mehr gewöhnt, dass Leute andere Meinungen haben und ohne von uns sofort abqualifiziert zu werden. Also das sieht man auch bei Diskussionen im Fernsehen. Niemand hat mehr das Gefühl oder man hat nirgendwo den Eindruck, jemand lernt etwas dadurch, dass er von jemandem ein anderes Argument hört. Ist doch eigentlich, als Wissenschaftler ist das super interessant. Deswegen macht man Wissenschaft, weil man Diversität der Meinungen liebt. Und ich habe noch keine gute Idee, wie man das gesellschaftlich erreichen kann. Aber es wäre super, wenn wir daran arbeiten können.
Aber aus der wissenschaftlichen Sicht nochmal betrachtet. Ja. Also wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen all das, den Zweifel zulassen, die Diversität der Meinungen akzeptieren, anderen Umgang mit Nachrichten, mehr Sachlichkeit. Wird sich das denn psychologisch auf die Krankheitsbilder auch positiv auswirken? Wird man das wissenschaftlich nachweisen können?
Naja, wenn ich seriöser Wissenschaftler bin, dann werde ich nie Dinge behaupten können, bevor ich Daten habe. Denn wir müssen das erstmal machen, im kleinen Rahmen vielleicht, als Experiment und dann gucken, ob es tatsächlich so ist. Nur die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr hoch, weil wir man zeigen kann, auch an Untersuchungen, dass beispielsweise chinesische Studenten, die Dialektik gelernt haben, also den expliziten Umgang mit widerstreitiger Information. Mhm. Das ist ja die Kunst der Dialektik, damit umzugehen und das nicht als Konflikt zu erleben, sondern zu versuchen zu integrieren, zu einer neuen Stufe der Erkenntnis zu kommen sozusagen. Da kann man sehen, dass die sehr viel weniger emotionale Konflikte haben, wenn sie mit diskrepanter Information gefüttert werden.
Das betrachte ich jetzt mal als optimistische Einschätzung, dass das vielleicht gehen
ja,
wird.
Ja, sehr optimistisch, aber ich vertraue auf die Bevölkerung.
Jetzt haben Sie erstmal ein Buch geschrieben, viele Menschen haben danach gefragt. Das heißt, wir triggern uns zu Tode und erscheint heute. Mhm. Vielen Dank, Bernhard Hommel, für Ihren Besuch.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.